meine Windows-Serie seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Serie und wären mir auf den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste.
So, wenn es heute mal wieder ein bisschen quietscht, dann kann das daran liegen, dass wir auf den Bierbänken sitzen. Einen besseren Platz gibt es wahrscheinlich für Philipp Meyer nicht, oder? Das ist doch für dich wahrscheinlich so der Standard, wo du dich aufhältst, oder?
Ja, genau. Meistens nicht sitzend, eher im Stress. Und die Leute, die an den Tischen sitzen, werden bedient und bestmöglich versorgt mit unseren Getränken und Speisenangebot. Ja.
Aber sag noch einer, es gibt keinen Fortschritt. Über Jahrzehnte hinweg war eines der Probleme bei Bierbänken, also das Größte war, wenn man sich ganz weit nach links oder nach rechts setzt und da ist nicht vorher schon jemand mit dem ausreichenden Gewicht drauf, dann knallt man mit dem Ding irgendwie runter. Aber insbesondere, wenn man schon ein bisschen länger drauf gesessen hat und vielleicht schon mehr Bier getrunken hat, als einem gut tut und man sich dann nach hinten lehnen will, dann droht die nächste Gefahr zu kippen und die ist hier gebannt. Im Allgäuer Berghof sitzen wir an Bierbänken mit Rückenlehnen.
Genau, zumindest hier in unserem Almhüttenzelt, das im Grunde genommen wirklich so bayerisch ausgestattet ist, auch wie man es so von vielen bayerischen Biergärten kennt, haben wir hier Bierbänke mit Rückenlehne, tatsächlich, ja.
Ja, weißt du, seit wann gibt's die überhaupt?
Diese Bänke mit Rückenlehne, ja. Das ist eine interessante Frage, kann ich so gar nicht beantworten. Ich denke mal, da wird irgendwann jemand das gleiche Gespräch geführt haben wie wir gerade und sich überlegt haben, wie kann ich denn so eine Rückenlehne auch noch schnell klappbar realisieren. Ne?
Die lässt sich dann auch zusammenklappen, also das heißt, was jetzt den Transport anbelangt, ist es nicht viel komplizierter. Als
Nein,
der.
Ähnlich, natürlich sperriger ein Stück weit, weil wir halt noch eine Lage mehr Holzbrett haben. Jedoch muss ich sagen, dass wir da ganz gut das Ganze auch auf Europaletten packen können und verstauen können, ja.
Ja, ich bin jetzt hier gleich mal mitten reingestolpert. Vielleicht sollten wir dich trotzdem, auch wenn zumindest in Neuwied wahrscheinlich sehr, sehr viele, nicht unbedingt alle, aber sehr, sehr viele werden zumindest schon von dir gezapfte Spezialitäten getrunken haben. Aber ob sie dich alle kennen, ist jetzt auch nicht so ganz klar. Wir sitzen hier auf der Kirmeswiese in Heddesdorf und hier wird schon fleißig aufgebaut und jemand, der hier wahrscheinlich Zeit seines Lebens bei Auf- und Abbau und auch während der Veranstaltung unterwegs war, ist Philipp Meyer. Ja, erzähl ein paar Worte zu dir und zu deiner Familie.
Ja, tatsächlich seit ich denken kann, bin ich hier an Pfingsten, besonders an Pfingsten auf dieser Kirmeswiese im Aufbau, in der Aufbauphase sowie auch in der Spielphase sowie auch in der Abbauphase ist das für uns ein festgesetztes Ziel im Jahr. Wir sind hier einheimische Familie, sage ich mal, die im Schaustellerwesen tätig ist. Unsere Familie blickt auf eine Berufserfahrung von mehr als 150 Jahren zurück. Es gibt dann noch den Vergnügungsbetrieb, der in der Familie meines Onkels beheimatet ist. Wir haben uns seit Ende der 90er ausschließlich auf die Gastronomie beschränkt und versorgen damit Feste im Radius von 150 Kilometern um Neuwied und vor allem auch in Neuwied. Gerade hier haben wir viele Stammveranstaltungen und auch wichtige Veranstaltungen wie die Heddesdorfer Pfingstkirmes, wie auch die Märkte in der Innenstadt mit verkaufsoffenen Sonntagen, sowie auch das Deichstadtfest, wo wir immer wieder drauf hinfiebern. Aber auch Veranstaltungen im Rhein-Lahn-Kreis oder, in der Vordereifel, sowie auch ganz viele Veranstaltungen im Westerwald sind wir zu Hause und fahren da schon seit mehreren Jahrzehnten immer wieder regelmäßig hin und sind da gerne zu Gast, ja.
Und es gibt so eine Sache, als Außenstehender ist man sich dessen ja gar nicht so bewusst. Man geht halt auf den Markt und stellt fest, gerade was eben den Gastrobereich anbelangt, das wiederholt sich ja weitgehend. Also nicht, dass ihr jetzt immer das Gleiche anbieten würdet, aber ihr seid natürlich mit euren Angeboten da ziemlich präsent. Und da fragt man sich ja, wie sieht denn das da aus mit Wettbewerb, mit Konkurrenz? Aber so einfach ist das alles ja gar nicht. Also wenn jetzt wirklich mal die Stadt sagen würde, nee, wir müssen hier für mehr Vielfalt sorgen, wir müssen ausschreiben, wir müssen mal was anderes bieten, wäre ja gar nicht so ohne weiteres möglich, denn man muss ja auch erstmal ein entsprechendes Angebot vorhalten können.
Ja, natürlich ist das immer wieder ein Thema, auch im Thema der Vergaberichtlinien, die von der Stadt Neuwied festgelegt werden. Da gibt es ein Gremium, das immer wieder Jahr für Jahr die Bewerbungen, so sagt man das, also dieses Bewerbungsverfahren der Ausschreibung zur Pfingstkirmes jetzt beispielsweise, wird da wirklich von einem Gremium explizit und nach Punktesystem ausgewählt. Hierzu muss man sagen, dass natürlich erstmal auch die Bewerbung und, sage ich mal, das fototechnische Erscheinungsbild, was dann vorgelegt wird, muss halt stimmen, sowie halt auch bekannt und bewährt. Ne? Also ich meine, ich sagte gerade eben, wir sind seit über 155 Jahren hier in Neuwied beheimatet und hier auch gegründet, und hier hatte auch mal einer unserer Meier-Vorfahren die Idee, Schausteller zu werden. Mhm. Das heißt also, auch das ist etwas, was uns hier, sage ich jetzt mal, auch so ausmacht und auch immer wieder dazu bringt, dass wir auch hier in unserer Heimatstadt versuchen wollen, die Stadt auch nach außen hin als mal wieder Unternehmen, nicht nur in den Schaustellerkreisen, sondern auch von den Besuchern aus nah und fern zu zeigen, dass wir hier in Neuwied gerne sind und auch stolz sind, Neuwieder zu sein und auch hier unser Geld zu verdienen.
Ja. Das heißt, es ist also nicht, wie man vielleicht vermuten würde, nahezu ein Selbstläufer, sondern auch da müsst ihr euch immer wieder an die Decke strecken und dafür sorgen, dass ihr ein entsprechend lukratives Angebot auch zum attraktiven Preis macht.
Auf jeden Fall. Es ist so, wir haben damals, also der Vater, als wir damals in die Gastronomie-Schiene zu 100% uns quasi umfirmiert haben, muss man sagen, dass die Eltern sich in speisenmäßig, also speisentechnisch, auf sehr viele Standbeine gestellt haben. Also da gab es sehr viel Spezialangebot. Natürlich ist es so, dass das traditionelle Angebot wie Fritten, Currywurst und so weiter, wir sind ja auch hier in einer Currywurststadt, und halt auch Steaks und so weiter, das ist halt so das Standardprogramm und das setzt sich halt immer wieder durch. Jedoch bieten wir immer mal wieder Vielfältigeres an, auch im Bereich von Beilagen. Ja, da gibt es auch mal Alternativen zu den Fritten. Wir haben auch verschiedene Würste. Auch jetzt hier in Neuwied führen wir zwei neue Wurstsorten ein. Also wir haben einmal eine Diavolo-Wurst. Das ist eine 100%ige Rindswurst, die mit natürlicher Chili geschärft wird und die wird mit einem Chili-Kraut auf Baguette serviert. Wir haben aber auch eine wirklich fast originale Rostbratwurst Thüringer Art, immer wieder in Anführungsstrichen. Sie wird nicht in Thüringen produziert, deswegen darf man nicht Thüringer schreiben. Alles gut. Aber auch wir sagen, auch wir wollen auch ein regionales Bier nehmen. Mhm. Jetzt ist es so, jetzt kann man sich da streiten, Nette ist regional. Ist es auch, soll es auch so bleiben. Wir sind auch gerne Partner der Bitburger Braugruppe. Nur hier haben wir gedacht, wir haben hier drei verschiedene gastronomische Anbieter, die in größerer Version hier vertreten sind. Und da ist alles der Bitburger Braugruppe irgendwie zugetan. Und wir wollten uns einfach dann da auch nochmal ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie anheften und sagen, wir gehen hier in den Mittelwesterwald nach Hachenburg und decken uns da bei der Westerwaldbrauerei ein und nehmen deren Biere.
Ja. Immerhin ja auch eine, die am Produktionsstandort festgehalten hat und die tatsächlich als Braustätte so noch existiert.
Ja.
Ob sie noch ganz so eigenständig ist, weiß ich jetzt nicht.
Doch. Ist zu 100% eigenständig, ja, und auch unwahrscheinlich innovativ. Die haben ja sogar einen Innovationspreis von unserer Ministerpräsidentin Malu Dreyer verliehen bekommen. Die haben ein ganz tolles Verfahren, um Kohlensäure aus der Bierproduktion wieder zurückzugewinnen. Also da gibt es wirklich, ist das wirklich ein prädestinierter Fall dafür, wie man als kleines regionales Unternehmen auch hier wirklich Geschichte schreiben kann. Und deswegen muss ich sagen, sehr modern und deswegen bei uns auch gerne am Hahn.
Das heißt, dass ihr da im Grunde dann auch ein bisschen eine Tradition fortführen könnt, die es früher vielleicht mal gegeben hat, wo man ja von hier aus die Zeiten, als man in Neuwied noch direkt beziehen konnte, wirst du nicht mehr erlebt haben. Nee. Aber dass man nur mal eben über die Brücke fahren brauchte, um dort direkt die Ansprechpartner entweder ja Richtung rechts oder Richtung links zu finden, das dürftest du noch mitbekommen haben. Und ist das tatsächlich heute dann hier bei Hachenburger noch ein bisschen vergleichbar? Also dass man da persönliche Ansprechpartner hat?
Das hat man bei der Bitburger auch. Wo ist das nicht? Also das ist nicht schlechter oder besser, das kann man nicht sagen. Man kann nur sagen, dass man natürlich merkt, dass die Hachenburger das was deutlich kleinere Unternehmen ist als die Bitburger.
Ja.
Logischerweise, Bitburger ist ein Exportbier, eins der bekanntesten Biere weltweit. Und da muss man ganz klar sagen, dass man da auch als, sag ich mal, Deutscher stolz sein kann, dass das überall, wenn ich bin mal in New York gewesen und gucke an der Tankstelle in die Glasvitrine, da steht da eine Bitburger Dose drin. Ja? Da denkt man sich, Mann, das ist ja gar nicht weiter weg von zu Hause als 200 Kilometer Bitburg, ne?
Ja.
Ich glaube sogar noch weniger. Da muss man schon ganz klar sagen, erfüllt einen irgendwo mit Stolz. Hier mit Hachenburger muss man ganz klar sagen, das ist einfach auch für uns, sage ich jetzt mal hier in dem Moment, vom Wettbewerb her das bessere Produkt.
Mhm. Ne? Ja.
Genau.
Ja, und wie du schon sagtest, so ein bisschen intimer, also das ist ja nicht unbedingt ein Nachteil, wie du schon sagst, aber ein Großunternehmen ist halt ein Großunternehmen.
Ja.
Und Kleinunternehmen, da laufen gewisse Dinge dann doch noch ein bisschen anders. Und
ja, wobei ich hier sagen muss, also da gibt es keine großen Unterschiede in der Beratung oder in dem, was ich, sage ich jetzt mal, in Form von familiär sehe, familiäres Unternehmen. Hier gibt es auch tolle, also bei der Bitburger gibt es genauso tolle Ansprechpartner wie auch bei der Hachenburger. Wie gesagt, man merkt einfach nur immer in Abläufen und so weiter, was das große Unternehmen ist und was das kleine Unternehmen ist. Ja. Ohne das jetzt negativ oder positiv zu behaften. Ne? Man geht da einfach mit anderen Situationen dran und man versucht die Dinge, sage ich jetzt mal, innovativ anders anzugehen. Ja.
Ich war jetzt gerade, also wir sprechen hier am Montag vor Pfingsten und ich bin ein bisschen erstaunt, bei euch ist der Aufbau schon weitgehend durch.
Mhm.
Ich war gestern am Muttertag erstmalig in Leutesdorf in den Weinbergen, da ist ja auch, wenn ich es richtig mitbekommen habe, war da schon die Jubiläumsveranstaltung seit 25 Jahren wohl, ja. Dieses Vergnügen mit Wein trinken. Und was mir da halt gestern extrem aufgefallen ist oder zu denken gegeben hat, das Wetter war toll, die Bierbänke, meistens ohne Rückenlehne, waren gerammelt voll. Einige wurden dann irgendwann mal leer, weil es so sonnig war, dass man es in der Sonne kaum noch aushalten konnte. Aber ständig, wenn ich da langgelaufen bin, kamen mir dann Leute entgegen, die mit Karren nochmal Wein angekarrt haben an die einzelnen Stände, der dann verkostet wurde. Jetzt ist das bei Wein ja noch relativ überschaubar. Bei Speisen ist das Ganze ja schon komplizierter und auch da waren einige unterwegs. So eine Veranstaltung steht und fällt ja ganz schön mit dem Wetter. Mhm. Und wenn ich jetzt hier 5 Tage, wenn es zu heiß wird, ist es vielleicht auch schon wieder schwierig, aber so ein angenehm sonniges, vielleicht wechselnd bewölktes Wetter habe, dann ist die Bude hier bestimmt voll und dann kommt ihr nicht hinterher, weder mit dem Zapfen, da bist du zwar sehr schnell, das habe ich schon oft beobachtet, aber noch am Imbiss. Wie kriegt man das denn hin, das irgendwie so vorzusortieren? Weil wenn du jetzt zu wenig hast, dann sind die Leute verständlicherweise enttäuscht und sagen, was ist denn das hier? Wenn du aber deine Kühlschränke bis zum Rand voll hast und dann spielt das Wetter nicht mit. Was machst du dann damit?
Also wie du das schon angesprochen hast, bei den Getränken kann man da ganz klar sagen, da arbeitet man ja in der Lieferantensituation der Kommission. Das heißt also, man bekommt Getränke zur Verfügung gestellt und nicht angebrochene Güter können wieder zurückgegeben werden. Bei den Frischwaren sieht das natürlich deutlich anders aus. Ne? Also gerade bei Fleischwaren, die sehr, sage ich jetzt mal, abhängig sind. Und da sind wir ja auch beim Thema MHD. Da muss man halt sagen, das liegt halt auch ein bisschen an den Erfahrungswerten. Ja? Mhm. Also wenn man sich natürlich jetzt die Wetterprognose für Pfingsten anschaut, ich jetzt zum Beispiel sagen, wir müssen langsam machen mit dem Bestellen. Jedoch ist da schon der Erfahrungswert da, dass wir hier natürlich auch schon Kirmessen hatten, gerade zu Pfingsten, wo wir wissen, wie es auch ist, wenn 2 wichtige Tage verregnet sind. Ja, natürlich ist das eine ja nicht das andere, aber man hat mittlerweile so ein bisschen das Gefühl dafür. Jetzt ist es ja natürlich auch so, dass wir Anschlussveranstaltungen haben, gleich 2 hiernach, Wir sind einmal gebucht als Caterer bei der Firma Calderys hier im Industriegebiet. Die haben ein Betriebsfest. Mhm. Und zum anderen sind wir auf dem großen Festival in Lahnstein bei Lahneck Live unten an den Rheinanlagen. Da sind wir auch schon seit mehreren Jahren. Das heißt also, wir haben Folgeveranstaltungen, haben natürlich auch die Möglichkeit, Waren, die wir jetzt einkaufen, die vom MAD her natürlich noch gültig sind, auch da zu verwenden, weil die bei uns lückenlos gekühlt werden und da auch die Kühlkette bei uns oberstes Gebot hat, dass das eingehalten wird.
Mhm. Ja. Also das heißt, ihr verfügt dann einfach auch noch über entsprechende Lagermöglichkeiten.
Korrekt, ja.
Sodass die Notwendigkeit, aber also ist es schon mal passiert, dass du einen halben Container voll Fleisch tatsächlich entsorgen musst?
Selbstverständlich. Gerade auch, sage ich jetzt mal, im Bereich Fisch, den wir früher auch bedient haben, ist es wirklich so, dass wir da, gerade von TK-Ware sprechen, die tiefgefroren, sage ich jetzt mal, verarbeitet werden muss. Also die wird tiefgekühlt gelagert, wird dann im Grunde genommen bis zu einem gewissen Punkt aufgetaut und muss dann sofort verarbeitet werden. Die kann so nicht mehr gelagert werden oder zurück in den Frostzustand gesetzt werden. Das ist oberstes Gebot hier in dem Bezug auf HACCP-Verordnung, Gesundheitsamt, Vorgabe etc. Gerade da ist es sehr, sehr wichtig, dass man da wirklich haushaltet und auch gut Buch führt. Wenn man so etwas natürlich, sage ich jetzt mal, vernichten muss, in den Abfall werfen muss, mussten wir immer das Ganze per Foto dokumentieren, da auch die Finanzbehörde ja mitgeteilt bekommen muss, dass diese Ware nicht in Umsatz gelaufen ist, sondern wir es einfach vernichten mussten, weil einfach verdorben
in dem Moment.
Ja, genau. Es ist halt schwierig. Wir verfügen aber auch mittlerweile. Erstmal machen wir keinen Fisch mehr. Das ist im Moment untragbar. Eine Portion Fisch müsste im Moment, also wir haben immer Kabeljau verwendet. Also Seelachs war für uns, sage ich jetzt mal, nicht mehr standesgemäß. Man muss ja auch irgendwie Qualität verkaufen, wenn man einen Preis aufruft. Deswegen sind wir damals schon auf Kabeljau umgestiegen. In dem Zuge ist es so, dass wir Fisch einfach im Moment gar nicht mehr darstellen können auf den Märkten und Kirmesplätzen. Da würde ein Backfisch 15 Euro kosten.
Ja.
Bei dem Aufwand, den wir dahinter hatten. Ja, und das kann, glaube ich, nicht, dass das die breite Masse zahlen wollen würde. Mhm. Und um das zu vermeiden, haben wir das einfach auch aus dem Sortiment genommen aktuell.
Ja.
Wir verfügen aber trotzdem insgesamt auch bei den Imbisswaren, Frischwaren beziehen wir von einem der renommiertesten Frischwarenhändlern hier aus der Region, der auch ein super Top-Lieferant ist und auch natürlich für das Kirmesgeschäft, sage ich jetzt mal, sehr viele Kapazitäten aufruft bei sich im Unternehmen. Und so gesehen ist der auch am Wochenende da. Das heißt also, wir können jeden Tag nachholen. Mhm. Das ist halt auch für uns ein sehr großer Vorteil. Wir können brauchen noch manchmal nur tageweise zu beschaffen und wissen dann, okay, für heute reicht's, aber für morgen können wir immer noch mal nachziehen. Ne?
Ja.
Das ist halt auch ein großer Vorteil, den wir hier haben. Das ist auch nicht gang und gäbe, sage ich mal. Ne? Also wenn man jetzt von großen Konzernen beziehen würde, da hat man einfach nur die Möglichkeit, einmal die Woche beliefert zu werden. Dann ist man da schon eher darauf angewiesen, dass die Menge dann nachher stimmt. Ne? Hier ist es so, man muss halt die Zügel in der Hand haben und das muss einer haben im Unternehmen. Wenn das mehrere haben, geht das auseinander. Deswegen ist hier auch ganz klar die Warenbeschaffung bei meiner Mutter angelegt und da lege ich auch großen Wert drauf und habe da auch größtes Vertrauen in meine Mutter, weil wenn jemand Imbisserfahrung hat, dann sie, über 50 Jahre in der Imbissbude, das glaube ich, kann nicht so jeder von sich behaupten.
Ja, und aber bei all dem, was du jetzt erzählst und auch wie du es erzählst, da merkt man schon, also es gibt, denke ich, sicher auch heute noch viele Vorurteile jetzt gegenüber Schaustellern, gegenüber diesem ganzen Außengastronomiegewerbe und so weiter. Und hier hört man einen gestandenen Unternehmer sprechen, der auch in all der Art und Weise, wie er sich ausdrückt, wo man ganz klar merkt, das ist jetzt nicht irgendwie was Hemdsärmeliges, wo man mal guckt, wie man irgendwie durchkommt, sondern das hat alles Hand und Fuß. Wie kommt man da hin? Wie war deine Ausbildung jetzt tatsächlich nur Learning by Doing oder steht da irgendwas dahinter, was dann auch schriftlich ausgedrückt und belastbar ist und wo du vorzeigen kannst, hier, ich bin...
Ja.
Diplom-Schausteller.
Wenn es den Beruf geben würde, glaube ich, kann man, also das wäre schon ziemlich schwierig, weil ein Schausteller macht nicht nur das Buchhalterische oder das Sprechen aus, sondern ein Schauspieler muss eigentlich alles können. Der muss eigentlich Schreiner sein. Wie man hier sieht, ist hier so ziemlich 90% alles aus Holz. Man muss Schlosser sein. Man muss auch ein bisschen was von Autoelektronik im Kopf haben, weil man fährt ja oft Anhänger und da ist ja auch öfter mal was mit den Steckern. Und also da muss man halt auch schon so ein bisschen hinterher sein und auch ein bisschen handwerklich keine zwei linken Hände haben. Man muss da halt auch versuchen können, sich die Ärmel hochzukremmeln und sagen, so, ich packe jetzt an. Gerade hier in unserer Anlage ist wirklich sehr viel, was mit der Hand aufgebaut wird. Aber bei mir war es wirklich so, in vielen Schaustellerfamilien ist es so, dass der Sohn meistens sofort nach der Schulausbildung sofort in den elterlichen Betrieb eintritt. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich durfte nicht. Ich wollte immer, aber ich durfte nicht. Und mein Vater war da sehr rigoros, natürlich immer mit der Unterstützung meiner Mutter im Hintergrund, aber in der Form habe ich natürlich musste ich immer auf meinen Vater hören. Und der hat damals gesagt, als ich damals die mittlere Reife abschloss, so, jetzt machst du entweder noch Abitur oder machst eine Ausbildung. Vorher gibt's hier von mir kein Autoschlüssel für irgendwo hinzufahren oder sonst irgendwas. Und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, weil ich halt noch keine Arbeitszeiten wollte, auf die Schule nochmal zu gehen. Habe dann mein Wirtschaftsabitur hier in Neuwied auf der Ludwig-Erhard-Schule gemacht und bin danach dann nochmal auf meinen Vater zugegangen, habe gesagt, so Papa, jetzt habe ich Abitur, darf ich jetzt? Nee, jetzt machst du noch eine Ausbildung. Ich muss meinem Vater da ausgewogen, also wirklich ausdrücklich dankbar sein dafür, denn auch die Ausbildung in der Oberstufe, die schulische, die habe ich mit dem Schwerpunkt Berufswirtschaftslehre gewählt, was natürlich immer in jeder Form des nachträglichen Berufes ein Vorteil ist. Mhm. Gerade auch als Selbstständiger ist das natürlich toll, wenn man auch verstehen kann, was der Steuerberater einem jährlich erklären will. Und ich glaube, dass das mich nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, drei wertvolle Jahre meines Lebens gekostet hat, sondern mich eher dafür vorbereitet hat, was in der Zukunft mal kommen kann. Ja? Ja. Gerade auch in der Phase der Pandemie war das natürlich ein riesengroßer Vorteil, dass man da halt auch sehr viele Texte lesen musste, die uns die ISB, also die Landesbank und so weiter, übermittelte, was einfach, sage ich jetzt mal, betriebswirtschaftliches Kauderwelsch für den Otto-Normalverbraucher ist. Da konnte man halt auch schon eher was deuten, aber infolgedessen war es so, dass ich dann nach dem Abitur, weil ich immer noch nicht durfte, bin ich zu den Stadtwerken Neuwied gegangen und habe da noch meine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann. Bin auch noch immer im Unternehmen der Stadtwerke Neuwied GmbH tätig, Teilzeit. Betreue dann da den Bereich der Kundenbetreuung im Privat- und Geschäftskundenbereich.
Mhm. Genau. Und das heißt, dass du dann tatsächlich, ist ja schwer vorzustellen, aber dass du in der Zeit, als du dann zum Wirtschaftsgymnasium gegangen bist, die Familie, was die Arbeit anbelangt, nicht unterstützen musstest?
Oh,
oder?
Doch. Das wäre also ja schön gewesen. Nee, auch da immer begleitend das elterliche Unternehmen, gerade an den Wochenenden und gerade halt auch in den Rush-Hour-Zeiten wie Pfingsten, Deichstadtfest, die großen Veranstaltungen im Rhein-Lahn-Kreis, auch Veranstaltungen wie Nature One und Rock am Ring waren dabei, wo wir tätig waren. Eine harte Zeit. Gewesen, halt auch gerade so in den Klausurenphasen war es sehr, sehr hart, aber ich muss sagen, das hat mich nicht unbedingt nicht unbedingt geschwächt, sondern eher stärker gemacht und vorbereitet für arbeitsintensive Intervalle im Leben, ja.
Und da war dann wahrscheinlich auch wenig Toleranz seitens der Lehrer oder so. Da sind ja die Vorgaben,
Korrekt,
da wird ja nicht nachgefragt, was man am Wochenende zu tun hatte. Mhm. Aber das hat alles dann mehr als einigermaßen funktioniert.
Ja, also ich bin dann doch mit dem Ergebnis zufrieden gewesen, ja.
Und jetzt dann seit wie vielen Jahren im Unternehmen?
Im Unternehmen tätig bin ich seit guten 15 Jahren, seit dem 14. Lebensjahr mit Arbeit verbunden. Mhm. Da musste ich halt schon für die Dinge, die ich so wollte, was tun. Also es ging nicht nur hier, Mama, ich brauch mal oder Papa, ich brauch mal, sondern dafür konnte ich dann auch mal einen Wagen abwaschen oder was vorbereiten fürs Wochenende und so. Und so ist man natürlich da reingewachsen. Man muss sich natürlich auch eins vorstellen, gerade in einem selbstständigen Haushalt, gerade bei Schaustellern ist es so, dass meistens das Geschäft oder der Geschäftswagen, egal wo der steht, meistens auch gleichzeitig Dreh- und Angelpunkt ist, der Familientreffpunkt ist. Das heißt also, wir arbeiten alle miteinander zusammen, wir sind Familienbetrieb, bei uns gibt es nicht, dass irgendwo ein Stand steht, wo kein eigener mit drin ist. Also wir legen da sehr großen Wert drauf. Bei uns gibt es keine Stände, die ausschließlich von Personal betrieben werden. Da legen wir Wert drauf. Und so gesehen ist es so, dass wir natürlich auch alles, was privat ist, wurde auch immer gleichzeitig in den Geschäftsräumen in Anführungsstrichen besprochen und erledigt. Egal, ob es nach Feierabend war, während der Eröffnungszeit oder davor. Und es hat für uns schon immer höchste Priorität gehabt, dass das Geschäft betrieben ist. Ja. Egal zu welcher Uhrzeit oder nachts, also eine Tages- oder Nachtszeit, bei uns war das schon immer oberstes Gebot und das haben wir so eingebläut bekommen, sage ich mal, von der Großmutter, die letztes Jahr um die Zeit verstorben ist ja, dieses Jahr zum ersten Mal nicht mehr mit auf der Pfingstkirmes sein kann. Ja, und die hat uns wirklich fürs Leben, sage ich mal, auch so vorbereitet und die war auch immer die Erste auf dem Kirmesplatz, die in der Kasse saß und das Ganze eröffnete. Da hat schon der ein oder andere Kollege sich immer mal beschwert, mein Gott, muss er denn jetzt schon aufmachen? Aber sie war immer die Erste und immer die Letzte, ne? Und da muss ich schon sagen, da habe ich mir immer so ein Beispiel dran genommen. Wenn man ein Unternehmen führt, muss man immer der Erste sein und man muss auch immer der Letzte sein. Und da gibt's auch kein Wenn und Aber oder man könnte aber oder man hätte oder man kann Geschäftsführer. Nee. Wenn man ein Unternehmen erfolgreich führen will, dann muss man der Erste morgens sein und abends der Letzte. Das ist so.
Ja, und ich denke, jeder, der in diesem Umfeld, ja, da hört man ja auch die ein oder andere Anekdote und manche davon sind alles andere als schön. Und eine, die ich mal gehört habe, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Einzelhandel oder auch Gastronomie war, aber ja, wo jemand dann doch auch viel Vertrauen gegeben hat und ja, irgendwann den Geschäftsführer, der wohl doch nicht ganz so funktioniert hatte oder so gearbeitet hat, wie sein Chef geglaubt hatte, ja, den fand er dann eines Morgens in den Geschäftsräumen an der Decke baumelnd. Und das ist sicherlich jetzt ein Extrembeispiel. Aber ja, ich denke, auch im Schaustellerbereich, nicht alle Menschen sind ehrlich. Und da droht dann doch die Gefahr, wenn man nicht selbst guckt, dass dann schlimme Dinge passieren können.
Natürlich sind wir hier auch in einem Bereich tätig, wo sehr viel Bargeld verkehrt. Das finde ich auch auf der einen Seite gut, denn Bargeld ist auf der anderen Seite für die Haushalte, die in Deutschland leben, also für die Gesellschaft ein Stück von Freiheit, dass man sich so bewegen kann, wie man das möchte und auch mit dem Zahlungsmittel zahlen kann, wie man das möchte. Jedoch vermerken wir halt auch, bei uns gibt es an jedem Stand die Möglichkeit, mit EC-Karte zu zahlen. Man merkt schon, dass es mehr wird, ja. Das spreche ich deswegen an, im puncto Vertrauensperson, weil man ja auch, sage ich jetzt mal, wenn man mit Bargeld hantiert, natürlich auch eine Vertrauensperson im Stand haben muss, die darauf achtet, dass auch das Bargeld dahin kommt, wo es hingehört, nämlich in die Kasse. In der Form ist das auch wieder zurückzuführen auf unseren, sage ich mal, auf unsere Vorgabe intern in der Familie. Es gibt immer nur einen Stand, wenn auch eine eigene Person dafür da ist, die ihn betreiben kann. Ich verfüge Gott sei Dank über eine tolle Familie. Meine Schwester ist mit dem Unternehmen angestellt bei uns. Die betreut so ein bisschen den Bereich der Speisen, Zubereitung. Meine Mutter ist, wie gesagt, nach wie vor tätig und das kann man ihr auch leider nicht, sage ich jetzt mal, man kann sie leider nicht dazu bringen, dass sie sich mal ein bisschen zur Ruhe begibt. Sie muss immer dabei sein, was auch gut ist und das akzeptiere ich auch und sie kann immer das machen und tun, was sie will. Aber ich habe auch eine tolle Nichte und einen tollen Neffen, beide berufstätig auch, also das mehr oder weniger so ein bisschen das gleiche Ding wie ich damals und sind aber trotzdem am Wochenende mit hier. Und selbst wenn sie nicht arbeiten müssen und nicht eingeteilt sind, sind sie da. Also das halt nochmal zu dem Thema, das Geschäft ist der Dreh- und Angelpunkt der Familie. Ja.
Du hast vorhin schon mal das Thema angesprochen, dass ihr durchaus bei den Sachen, die jetzt an Speisen anbietet, da auch eine gewisse Kreativität reinlegt, dass ihr einen hohen Qualitätsanspruch habt. Wie schaut es aus bei der Rezeptentwicklung? Seid ihr dann auch dabei? Weil das klang für mich ein bisschen so, also wenn hier diese Wurst Thüringer Art angefertigt wird, die wird dann ein bisschen nach euren Vorgaben auch abgemischt und vorbereitet.
Ja, man muss halt ganz klar sagen, dass natürlich in dem Zeitraum, wo die Familie Imbiss betreibt, also mein Großvater hat damals den ersten Imbiss angeschafft. Man muss dazu sagen, früher war es nicht so, dass ein Schausteller einen Imbissbetrieb führte eigentlich in der Regel. Das waren eigentlich meistens immer, so Fleischerbetriebe aus den Orten, die auf die Kirmesplätze gingen. So war es eigentlich gang und gäbe. Ja. Und so gesehen fing das so ein bisschen an und mein Opa ist auf das Schiff aufgesprungen, hat dann auch gesagt, wir müssen eine Bratwurst anbieten können auf den Plätzen, wo wir stehen. Mein Vater war damals, er sagt immer wieder, er war damals ausgesprochener Gegner davon damals und heute betreiben wir gleichzeitig 9 Wagen. Das hätte man sich damals, in den 80er, also Anfang der 80er Jahre war es tatsächlich, hätte man sich das überhaupt gar nicht vorstellen können. Die Familie hat vorher immer
schon... Also das Kerngeschäft waren Fahrgeschäfte dann?
Genau, korrekt. Also ausschließlich. Ne? Es waren immer 2 Autoscooterbetriebe unterwegs gleichzeitig, sowie halt auch meistens dann auch noch nachher noch ein dritter Betrieb, meistens mit einem Rundfahrgeschäft, der dann auch, deutschlandweit unterwegs war. Es waren immer 3 Betriebe meistens unterwegs, die meiste Zeit. Nachher ging das wieder in die Richtung 2 Betriebe zurück und bis dann mein Vater 99 sich dazu entschloss zu sagen, nee, Autoscooter ist nichts mehr für mich, wir machen Gastro. Genau.
Ja. Das ist ja schon eine interessante Entwicklung und dann aber auch sicherlich ein gutes Stück Glück dabei, dass sie auch so funktioniert hat. Sowas kann ja auch nach hinten losgehen. Aber nein,
natürlich gibt es auch Schicksalsschläge. Die hatten wir auch. Es gibt in jedem Unternehmen, sage ich jetzt mal, Höhen und Tiefen. Auch die haben wir durchlebt. Und das war für mich auch, in meiner Vergangenheit auch gute Schule. Auch so, ne? Also muss ich ganz klar sagen, dass man da sagen muss, es ist schon immer... Also man muss sich immer der Sache darüber im Klaren sein, dass es immer eine kaufmännische Situation geben kann, die schwierig ist. Ja. Und die gilt es zu lösen. Und da muss ich sagen, dass es bei Höhen und Tiefen halt auch ganz wichtig ist, dass man auch mal im Tief ist, dass man hier auch lernen kann, gerade auch nochmal Stichwort Corona-Pandemie, wo niemand wusste, wie geht's weiter. Wir wussten ja am Tag 1 Corona noch nicht, dass wir Hilfen oder staatliche Unterstützung bekommen können. Wir wussten ja auch noch gar nicht, wie lange es dauert. Ja. Klar. Letztendlich hat es ja über 2 Jahre gedauert, wo wir eingeschränkt waren. Und auch da sind halt so Situationen und so Momente, wo man sich ganz klar sagt, heute, wenn man zurückblickt, Mensch, da können wir echt stolz sein, wie wir da reagiert haben und rausgekommen sind, ne? Wie selbstlos wir auch da waren und auch wirklich unsere privaten Bedürfnisse, die natürlich auch ein Stück weit eingeschränkt waren durch die Verordnungen und so weiter, die ausgesprochen wurden, aber dass man da sagt, Mensch, da haben wir auch jetzt zu Hause als Familie prima zusammengehalten und nicht den Kopf in den Sand gesteckt und immer versucht, was zu machen und zu tun, auch immer natürlich in toller Abstimmung und wirklich nach wie vor muss ich das hochhalten, unser Steuerbüro ist da ein toller Ansprechpartner gewesen und da muss ich ganz klar sagen, die wirtschaftliche Gefahr ist auch heute da, gerade jetzt. Warenbeschaffung, ganz großes Problem, gerade bei den Frischwaren, wo wir eben von gesprochen haben. Wir reden da von regelrechten Preisexplosionen in verschiedenen Bereichen. Wir sind ungefähr beim 4-fachen vom Pommespreis von vor der Pandemie. Wir sind bei dem 3-fachen vom Preis des Frittieröls. Auch das schlägt sich in unseren Preisen nieder.
Selbstverständlich.
Ja? Und dann hat man auf der einen oder anderen Veranstaltung, wo dann halt auch noch, ich sage jetzt mal nicht die Neuwieder Pfingstkirmes, aber auf anderen Veranstaltungen wie beispielsweise Festivals oder große Konzerte, die wirklich standgeldintensiv sind, also wo man wirklich hohe Mieten zahlen muss, um einen Stand zu betreiben, gehen die Preise da wirklich auf ein Niveau, wo ich sage, boah, also das kann ja mehr viel geben, dann ist irgendwann ist das auch dann für uns auch irgendwo der Deckel drauf, wo wir sagen, so können wir nicht mehr agieren. Das geht nicht. Ne? Also wir hoffen alle, dass das irgendwo wieder auf ein normaleres Niveau runterkommt. Aber wir kennen es aus der Vergangenheit. Wenn etwas angestiegen ist, bleibt es meistens bei der Situation, dass es auf einem hohen Niveau bleibt. Ne?
Ja, das ist zu befürchten. Und das könnte natürlich auch für Volksfeste zu einer großen Schwierigkeit werden. Also man merkt es ja heute schon, ich kenne es aus vielen Zusammenhängen, je länger man halt über diese Erde wandelt, umso häufiger kriegt man dann so Sachen, ja, aber Moment, das hat doch früher nur 20 Pfennig gekostet und jetzt ist es so, man vergisst dabei halt gerne, wenn ich habe mal irgendwo in alten Unterlagen halt eine Lohnabrechnung von meinem Vater aus den entsprechenden Zeiten gefunden. Da standen dann halt auch ganz andere Zahlen drauf. Natürlich relativiert sich das auf eine Art und Weise, aber im Moment ist es ja gerade bei den im Freizeitbereich schon so, dass man ja auch merkt, die Relation zu anderen Dingen, die geht da nochmal viel deutlicher hoch, als es ja ohnehin in vielen Bereichen hochgeht. Und ja, da fragt man sich dann halt schon, wenn hier eben eine Familie, die vielleicht nicht unbedingt zu den Besserverdienenden zählt, wenn die mit zwei oder drei Kindern dann hier eine Runde drehen, wie viel müssen die sich da vom Mund absparen, um nicht nur die Portion Pommes und die Wurst, sondern eben dann auch noch die Fahrt auf dem Riesenrad oder auf dem Autoscooter oder auf den anderen abenteuerlichen Fahrgeschäften, die auch dieses Jahr hier wieder sein werden, eine Runde drehen zu können.
Ja, ja, es ist wirklich schwierig. Ich meine, auch wir, ich bin ja auch stolzer Vater von drei Kindern und glücklich verheiratet und wir müssen ja auch einkaufen für zu Hause. Ja, ich bin jetzt zwar sehr wenig zu Hause, aber bin ja auch nochmal...
Ernährst dich dann auch sehr gesund unterwegs.
Ja, selbstverständlich. Und auch, aber es gibt den einen oder anderen Abend, wo ich dann auch mal den Kühlschrank zu Hause öffne und noch schaue, was drin ist und gucke, ob was für mich dabei ist. Und aber auch da ist es so, auch da mussten wir privat auch budgettechnisch unwahrscheinlich aufstocken, was Lebensmittel betrifft. Ja. Und da kann man sich vorstellen, ne? Aber es gibt natürlich auch den einen oder anderen Besucher oder Gast, der sagt dann, oh, da gehe ich mir im Supermarkt ein ganzes Paket für kaufen. Naja, gut, Rainer, du siehst jetzt gerade, wenn du dich hier umschaust, was wir hier anfangen für eine Bratwurst und ein Glas Bier zu verkaufen. Ne? Auch das schafft Arbeitsplätze. Auch das, sage ich mal, erfüllt Dienstleistungsverträge. Auch das lässt Lieferanten Steuern erwirtschaften. Und am Ende vom Tag müssen wir auch noch davon leben.
Ja.
Ne? Und in dem Moment ist es so, dass wir natürlich mit dem mit der Ware, die wir hier zubereiten, müssen wir halt unseren Lebensunterhalt verdienen. Und im Moment geht das, aber ich sag mal, wir sind auf einem Weg, wenn der weiter in diese Richtung geht, wird es deutlich schwieriger und dann kann es irgendwann Luxus werden, eine Currywurst Pommes zu essen. Und ich finde, wir leben in einem eigentlich in einem Wohlstand in Deutschland, wo eine Currywurst Pommes jetzt für mich, sage ich jetzt mal, und so wie ich groß geworden bin, kein Luxus war, sondern für jeden zu bezahlen. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt nur ein Beispiel mit der Currywurst Pommes. Das geht weiter mit dem Glas Bier, das geht weiter mit der Pizza, ja, beim Italienern oder dem Döner, ja, der die Currywurst meiner Meinung nach nicht abgelöst hat. Also ich esse lieber Currywurst. hier muss man ganz klar sagen, ich hoffe, dass wir da wieder auf ein anderes Niveau kommen. Ich habe auch niederländische Freunde, die sagen, mein Gott, das war bei uns schon immer so teuer. Dann gewöhnt man sich auch dran. Ja. Aber wenn es schon immer so teuer war, dann waren es auch immer schon andere Löhne.
Ja.
Ja, und ich merke hier, natürlich haben wir mit dem Mindestlohn natürlich etwas in Deutschland jetzt bekommen, was auf der einen Seite natürlich mehr Geld in die Kassen der Haushalte oder der Gesellschaft bringt. Nur ich finde es ungleich verteilt. Aber das ist wieder ein Thema, da steigen wir jetzt nicht ein, das wird sonst zu...
Ja, es ist auch tatsächlich ein komplexes Thema und in meinen Augen tatsächlich eins, woran man ganz gut sehen kann, wir haben ja gerade aktuell dann doch, finden sich immer wieder Leute, die glauben, mit einfachen Lösungen daherkommen zu können. Und aber gerade da zeigt sich, so einfach ist es halt nicht. Und in dem Moment, wo ich sage, okay, die Leute müssen von dem, was sie arbeiten, gutes Auskommen haben, dann ist das zunächst mal legitim und verständlich. Was das aber dann alles mit sich bringt und dass sie am Ende dann vielleicht selbst wieder die Leidtragenden sind, das zeigt sich eben erst, wenn man das Experiment probiert hat. Und ja, zeigt aber für mich eben tatsächlich einfache Lösungen gibt es in der Regel nicht. Wäre oft schön, wenn es sie geben würde, aber das Leben ist dafür zu komplex. Ganz schön allerdings, dass so ein Kirmesplatz ja dann doch auch ein kleiner Makrokosmos ist, wo die Beziehungen noch überschaubar sind. Und was ich da auch interessant dran finde, was ich in verschiedenen Gesprächen mittlerweile mitbekommen habe, ist ja, dass es einerseits schon immer eine gewisse Konkurrenzsituation ist. Also es ist jetzt nicht so, dass sich da alle ganz grün sind. Man aber andererseits auch nur gemeinsam funktioniert. Also würde jetzt einer allein sagen, ich mache hier diese Kirmes nur mit diesem einen Karussell. Ja, damit würde er auch kaum glücklich werden, weil eine Kirmes funktioniert darüber, dass es eine Vielfalt ist, dass es unterschiedliche Sachen gibt, dass der eine eben sein Kind einmal in den Babyflug, heißen die Dinger, glaube ich, reinsetzen kann.
Und haben wir dieses Jahr übrigens ganz toll, also eine ganz tolle Version des Babyflugs, ganz toll thematisiert, also da lohnt es sich nochmal mit den Kindern vorbeizukommen, ja.
Ja, und der andere, der halt da sich in ein Ding reinsetzt, wo man das Gefühl hat, da musst du erst eine Astronautenausbildung gemacht haben, um dich da reintrauen zu können. So. Ja. Das alles braucht es, damit so ein Platz funktioniert. Wie ist da so dein Erleben jetzt mit den Leuten untereinander? Also ist man sich da einigermaßen grün oder guckt man schon ganz gerne mal ein bisschen auch mit einem bösen Auge darüber, wenn da irgendwo die Schlangen stehen und bei einem selbst vielleicht nicht ganz so?
Ach, das ich persönlich sehe das nicht so eng mit der Konkurrenzsituation. Man ist ja immer nur so gut, wie man das selbst kann. Ich glaube, damit hat man eigentlich vieles gesagt. Ich habe dir eben auch erklärt, dass es bei uns halt sehr wichtig ist für uns, dass immer eigene Leute in den Ständen sind und kein Personal. Das ist ein Faktor, den auch die Kundschaft, vor allem die Stammkundschaft, voraussetzt. Mhm. Ja? Und auch, was auch vorausgesetzt wird für Erfolg in der Gastronomie, ist, dass man mit deutschsprachig bedient wird. Mhm. Und dass es keine Sprachbarriere in der Bestellung gibt. Ja. Gerade jetzt hier auf die Pfingstkirmes projiziert ist es so, wir haben hier sehr viele auswärtige Kollegen. Hier lernt man natürlich jedes Jahr wieder neue Leute kennen, die auch zum ersten Mal neu wie zu Gast sind. Es gibt aber auch Schausteller von weit weg, die immer wieder hier hinkommen. Die kennt man natürlich gut. Es gibt ebenso einheimische Kollegen, die immer wieder da sind und die man kennt. Natürlich ist es so, es ist immer ein Wettbewerb da, gar keine Frage. Aber ich glaube, die Situation, die wir im Moment haben hier, die sich auch gerade nach Corona eingespielt hat, ist, dass die Gastronomiebetriebe, die hier vor Ort sind, schon auch über Stammkundschaft verfügen. Mhm. Gerade bei uns hier, ich kann ja nur für uns sprechen, ist es so, dass wir samstagsabends wieder einen DJ haben, der mittlerweile eine Fanbase hier hat. Ja? Den haben wir auch in Heimbach-Weiß zu Karneval, in der Heimbach-Weißer Fasnachtsalm, die immer wieder traditionell da steht, auch schon dieses Jahr zum fünften Mal vor Ort gewesen. Und wir haben am Sonntag, Pfingstsonntag, traditionell, sage ich mal, bestimmt schon das sechste oder siebte Mal die Band Ohne Filter. Auch das ist immer wieder eine Bestätigung dafür, dass immer wieder die gleiche Nachfrage da ist, in Form von, ja klar, wir wollen wieder Ohne Filter, und kann man sich gar nicht mehr vorstellen, hier sonntags bei uns im Biergarten zu sein, ohne dass Dillenberger und Friends hier auf der Bühne sind und rocken ist da. Ne? Also muss man schon sagen, da sind wir immer, freuen wir uns auch immer wieder.
Wie ist es für dich selbst, ist so ein Rummelplatz, Kirmeswiese, noch eine Faszination? Gehst du dann auch ein, zweimal rum? Gehst du auch auf Fahrgeschäfte?
Tatsächlich. Also die Kindheit war natürlich eine der tollsten, weil man immer wieder, unter Kollegen darf man ja mal fahren, ja, ja. Und nur an Sonntagen nicht, das ist nicht so gerne gewünscht, also das macht man unter Kollegen, ist das so ein ungeschriebener Kodex, man geht an den Sonntagen nicht bei dem Kollegen, weil da ist Tag des Geldverdienens, ja, also ist ja eigentlich der Haupttag der Kirmes, also der Kirschweih, ja, der Sonntag.
Und bei uns aber der Montag sicherlich auch, oder?
Korrekt, jedoch so breit projiziert auf die unregelmäßigen Termine auch im Jahr. Und natürlich gehe ich gerne auf Fahrgeschäfte, gar keine Frage, aber mittlerweile ist es so, Es hat ja auch sehr viel nachgelassen, was die Neuheiten betrifft. Ich bin in der Zeit, schon am Ende dieser Zeit groß geworden, wo sagen wir mal, anderthalb Jahrzehnte der Fahrgeschäftsboom war. Da gab es im Grunde genommen jedes Jahr drei Neuheiten von renommierten Karussellherstellern europaweit, die den Markt quasi geströmt haben. Ja, und da war es natürlich, im Grunde genommen jedes Jahr war man wieder gespannt, die Neuheit kommt. Und heutzutage ist es so, es gibt immer wieder Neuheiten. Natürlich, aber meistens ist es entweder eine Kopie von früher oder etwas Neues, etwas angepasster an irgendetwas oder eine andere Gondel- oder Aufhängungssituation, wie die Person in der Karussellfahrt installiert ist als Gast. Ne?
Ja. Aber gibt's irgendein Lieblingskarussell von dir, also wo du sagst, wenn das da ist, da gehe ich drauf?
Ja, leider haben wir es schon. Also in meiner Zeit, wo ich jetzt zurückdenken kann, war es einmal hier. Also für mich ist das zeitloseste und das schönste Geschäft auf einem Kirmesplatz ein Kettenflieger oder ein Wellenflug. Ja, also nicht diese großen neuen Hightech-Teile, die nach oben fahren, sondern eher schon hier der traditionelle Wellenflug, ja, also der so in Schleifen fährt. Mayen-Lukas-Markt steht zum Beispiel traditionell jedes Jahr einer an der Stadtmauer oder halt auch auf anderen Kirmesplätzen, Düsseldorf und so, da sieht man die Teile immer wieder und das ist für mich so eigentlich das Motiv, ja, und auch gleichzeitig für mich auch mit die schönste Karussellfahrt.
Also Aufruf an Markus Preis hier von der Aktionsgemeinschaft. Der ist ja immer sehr engagiert.
Ja, da hat der Markus ja nicht so viel mit zu tun. Wir haben ja, der Markus ist Unterstützer, was die Werbeplattform betrifft, also Unterstützer in Form des Vorsitzenden bei der Aktionsgemeinschaft Hettesdorfer Pfingstkirmes, ist natürlich auch beratend, natürlich immer tätig. Aber an wen ich mich da schon seit Jahren wende, ist der Pascal Stolze. Ja. Das ist ein sehr guter Mitarbeiter der Stadt Neuwied und ich muss sagen, dass wir hier mit ihm einen tollen Ansprechpartner haben in Form von Planung, Organisation und man kann da schon nahezu von einer perfekten Organisation sprechen. Also das ist schon nicht überall der Fall. Ne?
Na gut, ich habe mit den beiden ja vor 2 Jahren gesprochen. Also wer jetzt neugierig geworden ist, das Gespräch ist natürlich weiterhin bei Jeder und Ferscht verfügbar. Mhm. Und ich habe ja vorhin schon von meinem gestrigen Erlebnis erzählt. Und da dachte ich auch, es gibt ja immer doch Leute, die gerade gegenüber Menschen, die jetzt in der öffentlichen Verwaltung angestellt sind, so ihre Vorurteile haben. Und als ich halt gestern Mittag hier in Richtung Leudesdorf losgefahren bin, bei Temperaturen von deutlich jenseits von 20 Grad und Sonne und eben Sonntag, früher Nachmittag, da war Pascal Stolze hier fleißig dabei einzuweisen und dazu beizutragen, dass hier alles ordnungsgemäß aufgebaut wird. Mhm. Also das ist nicht so der klassische Beamtenjob.
Nee, gerade jetzt in der Phase ist es Pascal auch deutlich, also ernst damit, dass dann halt auch nicht, wenn er montags auf einmal dann wieder hier hinkäme, auf einmal alles falsch aufgebaut ist. Also es geht ja hier auch darum, dass wir alle ein Ziel verfolgen, nämlich einen schnellen Aufbauablauf, sodass auch wunderbar schnell auch der TÜV die Sicherheitsabnahmen machen kann hier an den Fahrgeschäften und dass wir schnell, sage ich jetzt mal, in einen Zustand kommen, dass die Kirmes fertig ist. Das hängt natürlich immer darauf ab, wie schnell sind die Kollegen hier, gerade die auswärts momentan tätig sind und wie schnell können die halt auch den Aufbau meistern. Wir sprechen hier ja auch von Personalproblematiken, auch aufgrund von fehlender, sage ich mal, oder fehlenden Arbeitskräften. Die deutschen Arbeitskräfte wollen ja nicht so gerne auf der Kirmes arbeiten, weil nicht stationär und immer unterwegs. Also ist man irgendwie davon abhängig, dass man ausländische Mitarbeiter hat, gerade in Form von einem Schausteller, der deutschlandweit unterwegs ist. Wir sind da mittlerweile, Gott sei Dank, gut aufgestellt. Klopfer auf Holz, das kann sich ja am morgigen Tag ändern. Nee, aber wir haben halt auch damals unsere Leute in der Pandemie halt auch. Das war auch nochmal so ein Cut, ja, für viele Kollegen. Die hatten dann ein tolles Team und die mussten sich aber in den 2 Jahren ja anders orientieren, wenn die dann zu Hause waren in ihrer Herkunftsland, wie zum Beispiel Bulgarien oder Rumänien. Mhm. Und wir hatten unsere Mitarbeiter, die auch teilweise aus Rumänien stammen, hier auch schon in Wohneinheiten untergebracht, also zur Miete und haben sie auch in Kurzarbeit geschickt. Und somit konnten wir dann auch wirklich mit einem Fingerschnipsen im übertragenen Sinn auch wieder loslegen. Ja? Ja. Weil halt jeder zur Arbeit gekommen ist, wenn es losging. Und so gesehen waren wir auch dann direkt wieder am Start, wo die erste Veranstaltung ins Leben gerufen wurde. Wir waren ja damals, ich sage immer wieder das Beispiel, und das ist immer wieder ein gutes Gefühl, wenn ich dran zurückdränge, diese Lumagica-Lichtausstellung. Das war für uns so wieder das Erste. Ach, wir machen wieder das, was wir können.
Ja. Und die ja auch im ersten Jahr durchaus erfolgreich.
Ja,
die Wiederholung hat dann nicht ganz so gut geklappt. Aber
ja, wir waren auch vom Wetter geplagt. Ja. Es waren sehr, sehr viele Regentage da und eine andere Location, eine schlechter gelegene Location, wenig Parkplätze und so. Und hier vorne Berg-Gärtenstraße, sage ich immer, beziehungsweise B42, Kreuzung Richtung Niederbiber. Es war schon toll auf dem Rasselsteingelände. Und gerade aber auch in Corona war es eigentlich, man hätte, glaube ich, noch viel Einfacheres bieten können. Und es wäre gut besucht gewesen. Ja. Aber hier muss man sagen, die erste Version hat wirklich hingehauen, ja.
So, Philipp, dein Lieblingskarussell hast du schon beschrieben. Du weißt, niemand bis auf einen kommt aus dem Neuwied-Podcast hier dann Verstrauß, ohne kurz über seinen Lieblingsort hier in und um Neuwied berichtet zu haben. Ja, jetzt macht er große Augen, fängt an nachzudenken. Naheliegend wäre die Kirmeswiese, aber vielleicht fällt dir ja noch was anderes ein, wo du sagst, wenn ich denn mal ein paar Tage frei habe, im Sommer dürfte das wahrscheinlich eher nicht der Fall sein, aber vielleicht so in der Saisonvorbereitung oder Nachbereitung, wenn du dann rückblickend guckst, ob genügend Einnahmen da waren, ob alles geklappt hat, wo gehst du denn dann vielleicht mal eine Runde drehen und sagst, ach, hier fühle ich mich so richtig nach zu Hause?
Also da laufe ich eigentlich meistens immer meiner Frau hinterher. Die hat dann meistens immer den Plan. Aber wenn ich jetzt so aus dem Bauch raus das Ganze so ein bisschen... Ich glaube, dass ein zukünftiger Lieblingsplatz der neue Marktplatz werden könnte, weil ich, wenn ich vorbeifahre, denke, Mann, das wird richtig toll. Aber ich muss auch hier sagen, dass es eine ganz tolle Bank gibt, und zwar also so eine Sitzbank, keine tolle Finanzbank. Ich meine, da haben wir eine tolle Bank, die Sparkasse Neuwied ist da ein guter Partner. Aber ich meine, in Hüllenberg oben gibt es den Sportplatz und da gibt es eine Bank, so eine tolle Wellenbank. Und da war ich öfter schon mal mit meiner Frau, waren wir noch kinderlos und haben uns da dann mal an einem Sonntag entspannt. Ja, aber es gibt viele tolle Situationen, viele tolle Stellen. Wir sind unwahrscheinlich oft im Zoo Neuwied, drei Kinder, alle drei tierverrückt. Ja,
klar.
Und da gehen wir gerne hin. Und ich bin gern Neuwieder. Eigentlich Heddesdorfer, der jetzt in Irlich lebt. Muss sagen, dass ich immer wieder gerne auch in die Innenstadt gehe und immer auch gerne im Einzelhandel den Einzelhandel unterstütze. Und muss auch sagen, dass wir aufhören müssen, also viele Neuwieder müssen aufhören damit, Neuwied schlecht zu machen.
Ja.
Wir haben das Problem vom internen Shitstorm, der uns hier wirklich Leute von außerhalb künstlich abhält, nur weil man hier Fake News oder Dinge übertreibt. Und ich glaube, das war schon immer und das ist aktuell ein sehr großes Problem. Und davon müssen wir weg. Und wenn wir das auch noch hinkriegen, dann wird man uns vielleicht irgendwann demnächst den Stern im nördlichen Rheinland-Pfalz nennen oder so. Aber wie gesagt, ich war schon immer gerne Neuwieder, bleibe immer gerne Neuwieder, werde auch immer hier wohnen bleiben und hier auch mein Unternehmen angesiedelt halten. Ja.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich kann dir da nur beipflichten. Und ja, vielleicht ist es wirklich exemplarisch, was du genannt hast. Was wurde alles schon über den Marktplatz gemeckert, bevor angefangen wurde zu bauen? Und im Moment finde ich es schon mal ganz schön erstaunlich, wenn man sich einfach nur die Dimensionen anguckt, wie flott das dann doch vorangegangen ist. Denn wer schon mal Pflastersteine gelegt hat, der weiß, das ist kein Zuckerschlecken. Und das in dieser Größenordnung zu machen. Und bisher sieht das auch alles sehr präzise und sehr gelungen aus. Und auch es zeichnet sich ja schon ab, wie die Situation mit den neuen Bäumen sein wird. Dann gibt man denen mal noch ein paar Jahre. Also wer dann immer noch behauptet, ach, als da früher noch ein Parkplatz war, war besser, ja, dem ist dann wahrscheinlich auch wirklich nicht mehr zu helfen.
Ja, leider ist dem so. Aber auch da muss ich sagen, müssen wir abwarten, auch wenn da mal Veranstaltungen und sowas da mal stattfinden. Ich denke, wir haben ja den französischen Markt, der war ja schon immer da angesiedelt und so weiter, der wird sich auf dem Markt oder auf der angelegten Fläche jetzt natürlich deutlich besser darstellen lassen. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, optisch ist das mit Sicherheit so. Und das ist vielleicht auch ein Platz für neue Formate. Ja. Muss man mal sehen in der Zukunft.
Aber auf den französischen Markt mit euch kann man sich dann auf jeden Fall schon wieder freuen.
Tatsächlich sind wir am französischen Markt nicht, aber ich bin da oft Gast. Ja. Wir können ja nicht überall sein und vielleicht sind wir auch gerne mal Besucher.
Ja, und da müsstet ihr ja auch allein schon überlegen, ab Allgäu liegt ja gar nicht in Frankreich, dann müsstet ihr vielleicht hier mal kurz auf Elsass umdekorieren oder so.
Ja, ich glaube, dass die Stadt Neuwied gute Vertragspartner hat und ich glaube, wir sind da auch anderweitig an dem Termin unterwegs. Aber natürlich sind wir da auch zu jeder Innovation oder jeder Idee bereit, uns da anzupassen, wie das auch auf dem Gartenmarkt erfolgt ist. Da bieten wir ja unser Imbissprogramm in der veganen Schiene an.
Ja.
Und das ist auch sehr erfolgreich und ja, sind da immer gerne mit dabei.
Philipp, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Das war ein tolles, kurzweiliges Gespräch. Du hast uns schöne Einblicke gegeben hier. Und ja, also wer jetzt heute noch das Gefühl hat, also wir haben von Vorurteilen von vielen Neuwiedern Neuwied gegenüber gesprochen. Und wer jetzt so als das klassische Schimpfwort oder ja, ich habe es häufig gehört, dass eben Leute, die deren Intellekt nicht unbedingt überragend ist, dass die als Bremser bei der Geisterbahn bezeichnet wurden. Also man merkt, damit...
Aber auch da muss man ein bisschen Grips haben.
Ja, man kommt mit ganz wenig hier auch auf dem Kirmesplatz nicht durch und bei dir merkt man, da ist ganz schön viel dahinter. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und ja, wir freuen uns alle auf den kommenden Freitag, wenn es, oder eigentlich Samstag, wenn es dann so richtig losgeht. Ja, Freitag ist noch zum Warmlaufen.
Ja, aber der Freitag muss man schon ganz klar, so in den letzten Jahren muss man den schon bewerten, dass es schon ein wichtiger Tag geworden ist. Das ist, sagen wir mal, dieses Pre-Opening, was aber auch ganz klar mittlerweile immer besser besucht wird. Natürlich auch wieder von einer bestimmten Sparte von Haushalten oder Familien, die dann sagen, ah, nicht an dem vollgeballerten Samstag, dann gehen wir lieber schon mal am Freitag drüber und machen uns dann nochmal einen schönen Montag oder so auf dem Platz. Also wir erleben schon, dass man Gesichter zweimal sieht. Und das teilt sich so auf den Tagen auf. Aber der Samstag ist so der richtige Eröffnungstag mit Festumzug, allem drum und dran. Aber auch hier bei uns im Biergarten die ganzen Aktionen von der Aktionsgemeinschaft Hellersdorfer Pfingstkirmes, wie Kinderrallye ist hier organisiert und hier bei uns stationiert. Die Backstage-Tour und auch der am Donnerstag schon bereits angelegte, wir haben immer so eine interne Situation, eine interne Versammlung, man muss sich ja auch untereinander abstimmen, auch unter den Kollegen, das ist wieder das Thema, was du eben angesprochen hast. Man muss ja auch wissen, wo ist hier was und so. Und das wird dann am Donnerstagabend immer hier in einer internen Versammlung besprochen. Auch die findet hier bei uns im Biergarten statt. Und deswegen beeilen wir uns auch immer mit dem Aufbau, dass wir uns nachher dann halt auch wirklich um die Ausstattung und um die gastronomische Situation kümmern können hier. Ja.
Gut, wer sich jetzt gewundert hat, warum hier ein bisschen Nebengeräusche sind, wie gesagt, wir nehmen hier im, darf man noch Bierzelt sagen? Ist das...
Oh, da werde ich jetzt ein bisschen pikiert. Ja. Also wir haben natürlich eine Zeltbasis hier, aber die umgebaut ist und statisch verändert wurde als Almhütte. Ja.
Ja. Also wir nehmen in der Almhütte auf, aber die Almhütte, in der wir aufnehmen, ist auch auf. Und hier nebenan wird halt fleißig aufgebaut. Nichtsdestotrotz wird Peter Dümmler von Merlinshaus in Hellersdorf wieder dafür sorgen, dass auch dieses Gespräch so toll klingt, wie halt nur jeder ein Verscht klingt. Vielen Dank wieder an Peter Dümmler. Und die Empfehlung an jeden, der irgendwas mit Sound zu tun hat, das ist die Adresse, wo man hingehen sollte. Und am Wochenende sollte man natürlich auf die Pfingstkirmes in Hellersdorf gehen. Und ja, wo es die gute Currywurst gibt, wisst ihr jetzt auch alle. Soweit für heute. Tschö, Sörte Klaasens Rainer.
Tschüss.
Kennen keine Erjock, drum wären wir um den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste, auch der Schönste.